Servus.
Servus.
Zu einer neuen Podcast-Folge. Long time no here, würde ich sagen. Wir haben ja schon lang jetzt nichts mehr aufgenommen, aber dafür könnt ihr heute gespannt sein. Wir haben nämlich eine richtig coole Special-Folge geplant. Auch mit einem Special Guest, mit dem Basti. Den stellen wir euch gleich noch näher vor. Aber nicht, damit ihr euch jetzt wundert, hä, was sind das jetzt für komische Geräusche da im Hintergrund? Wo sind sie denn? Ja, Tom, erzähl mal, wo sind wir gerade?
Wir sind tatsächlich gerade mitten im Dschungel, im sogenannten Medizinhaus in Simulab. Das ist in der Nähe von Bukit Lawang. Bukit Lawang, das sagt vielleicht den einen oder anderen was, denn hier befinden sich die berühmten Orang-Utans, also die orangenfarbenen Menschenaffner. Und vielleicht Nationalpark Loisa oder Loiser Nationalpark ist vielleicht auch noch ganz bekannt. Und wir sind hier quasi am Fuße des Loiser Nationalparks in der sogenannten Pufferzone. Und wie gesagt, mitten im Dschungel, und ich denke, man hört es auch ganz gut im Hintergrund.
Aber das passt eigentlich auch ganz gut zu unserem Thema heute. Und zwar hat es der ein oder andere vielleicht mitbekommen, wir sind hier auf Sumatra ja nicht zum Spaß oder zum Reisen, sondern wir sind hierher gekommen, um beim Volunteering eine gewisse Organisation zu unterstützen, nämlich Project Wings. Und da haben wir heute den Basti zu Gast, der ist Gründer von Project Wings, und er erzählt uns heute einfach mal ein bisschen was, wie das Ganze abläuft, so eine NGO im Ausland zu gründen, vor welchen Herausforderungen man steht, wie viel coole Sachen man hier aber auch bewegen und voranbringen kann. Und ja, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich freue mich schon sehr. Erstmal, hallo Basti, schön, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu quatschen.
Hi, servus. Ich freue mich auch.
Also wenn ihr wissen wollt, wie zum Beispiel jetzt unser Alltag hier als Volunteers abläuft, was oder genau wir hier eigentlich den ganzen Tag machen, dann schaut gerne mal bei uns auf Instagram vorbei oder auf dem Blog. Ich habe dazu nämlich zu unseren Erfahrungen als Volunteers auch einen Bericht geschrieben, oder wir haben auch ein YouTube-Video darüber gedreht. Also schaut da gerne mal vorbei. Wir quatschen nämlich jetzt heute nicht übers Volunteering konkret, sondern wie gesagt über Project Wings. Und da wollen wir vielleicht gleich mal starten, Basti. Was ist denn Project Wings und wie kam es denn überhaupt zu der Idee, eine NGO hier zu gründen? Erzähl mal, wie fing alles an?
Okay, also Project Wings ist 2019 entstanden. Das Projekt an sich gab es aber schon 2018. Die vier Gründer, Marc, Erich, Leonie und ich, haben uns damals durchs Face-to-Face-Fundraising kennengelernt. Ich denke, einige Menschen wissen, wer diese Personen sind. Das sind diese nervigen Menschen in der Fußgängerzone mit ihrem Pavillon, die immer Menschen rausziehen, sie nach Zeit fragen, um sie mal ja ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und über Hilfsorganisationen aufzuklären. Also wir haben davor alle für die größten Hilfsorganisationen gearbeitet, für UNICEF, SOS Kinderdorf, den WWF, Plan International, CARE, CBM, bliblablub. Und wir haben halt irgendwann gemerkt, okay, es gibt super viele Argumente, warum Menschen heutzutage nicht mehr spenden wollen. Marc hat auch seine Bachelorarbeit darüber geschrieben, über die, ich glaube, 33 Argumente, warum Menschen nicht mehr spenden wollen. Und diese Argumente haben wir sozusagen dann auch in unsere Organisation eingebaut. Aber wie ist es überhaupt erstmal zu dem Projekt gekommen? Mhm. Wenn man jeden Tag 10 Stunden in der Fußgängerzone steht, dann interessiert es ja einem auch ein Stück weit, was hinter diesen Projekten steht. Und somit habe ich 2017 angefangen, weltweit Hilfsorganisationen zu besuchen. Bei einem SOS Kinderdorf in Marokko, dann war ich in Indien bei Plan International. Und irgendwann kam es dann halt zu dem Punkt, okay, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit nur mit meiner Kamera durch die Gegend rennen, sondern in unserer aktuellen Weltsituation liegt es mir einfach persönlich sehr im Herzen, auch irgendwo selbst aktiv zu werden. Genau, und somit bin ich von Indien nach Sumatra geflogen, habe mich dann mit den Problematiken der Einheimischen beschäftigt und habe dann mit Anto, unserem jetzigen Volunteer-Manager, den ihr ja auch während eures Volunteerings kennengelernt habt, mit dem dieses Ecobrick-Pfandsystem ins Leben gerufen. Ecobricks gibt es ja auch schon seit 2009. Manche stopfen Sand in PET-Flaschen, wir stopfen eben Plastik in PET-Flaschen. Und es ist halt eine gute Art und Weise, irgendwie Armut und Umweltverschmutzung gleichzeitig zu bekämpfen. Nur Anton und ich wollten damals ein Eco-Hostel bauen. Als dann 2019 die Organisation stand, haben die Locals gemeint, ja okay, sie wollen jetzt nicht noch eine NGO hier haben, die auf Business aus ist, weil Bukit Lawang ist super bekannt weltweit, hat über 40 Gästehäuser, also sie brauchen jetzt nicht noch ein Hostel, was auf Business aus ist. Deshalb haben wir unseren Plan geändert vom Hostel zum größten Recyclingdorf der Welt, um einen Bildungsort zu kreieren zu Thematiken, die uns als junge Generation einfach am Herzen liegen.
Mhm. Genau. Cool. Zu den Eco-Bricks vielleicht gleich noch eine Frage für alle, die sich jetzt nicht großartig was darunter vorstellen können. Das sind ja quasi große 1,5 Liter Plastikflaschen und die werden wirklich vollgestopft. Wir haben das selber jetzt auch während unseres Volunteerings mal gemacht mit Plastik. Und zwar wird das Plastik sehr, sehr stark komprimiert, sodass die wirklich extrem hart sind.
Genau, also zum Schluss muss der Eco-Brick 500 Gramm haben, ein halbes Kilo. Und das hört sich jetzt so wenig an, aber ein halbes Kilo Plastik in eine Flasche zu stopfen, ist echt anstrengend gewesen. Und es ist ja schon auch das Ziel, also man muss es ein bisschen schon systematisch machen, denn das Ziel ist ja, dass das dann wirklich ähnlich stabil ist wie so ein normaler Ziegel. Und genau, das war wie gesagt gar nicht so einfach.
Und daraus habt ihr dann ja wirklich Gebäude auch gebaut, sprich ihr habt die Plastikflaschen gestapelt und dann eine Mischung aus Kudung und Lehm zum Verputzen drüber gepackt, sodass man damit wirkliche Gebäude bauen kann auch. Und die Plastikflaschen wiederum wurden ja von den Locals auch angekauft. Das war so der Start, um quasi die Müllproblematik hier in den Griff zu bekommen, dass der Müll quasi nicht in den Flüssen und dann im Ozean landet, sondern halt komprimiert erstmal in den Flaschen. Und daraus entstehen dann einfach neue Orte. Genau.
Genau, das ist ja irgendwie schon ein Wahnsinn zu sehen. Sumatra ist größer als Deutschland, so von der Länge her. Und es gibt auf ganz Sumatra keine einzige Müllverbrennungsanlage. Es gibt überhaupt kein Waste-Management-System. Wow. Ja, und das führt halt dazu, dass die Menschen entweder den Müll verbrennen, ihn in Flüsse werfen oder auf Landfills, also auf Müllhalden landet.
Ja.
Und wir dachten halt, okay, wenn man die Menschen motivieren kann durch 5.000 Rupia, so viel wie eine große warme Mahlzeit in Indonesien, in Deutschland sind es gerade mal 29 Cent, aber da sieht man halt mal, was man vor Ort bewirken kann mit gerade mal einem Euro. Ein Euro sind 3 Eco-Bricks, sind 3 warme Mahlzeiten und 1,5 Kilo Plastik entfernt von der Natur und von der Natur unschädlich gemacht.
Jetzt waren ja die Eco-Bricks nur der Anfang, weil natürlich kann man jetzt nicht endlos Plastik in Plastikflaschen stecken und deshalb habt ihr oder seid ihr jetzt schon auch noch weitergegangen. Ihr habt ja jetzt quasi eine Trash-Bank, also so was ähnliches wie ein Recyclinghof in Deutschland ins Leben gerufen, wo ihr jetzt dann auch wirklich regelmäßig den Müll bei den Leuten abholt und es dann eben zu der Trash-Bank bringt, also zumindest den Plastikmüll. Organic Waste, also Bioabfälle, die werden nochmal extra abgeholt und werden auch kompostiert. Magst du uns da nochmal so ein bisschen mehr dazu sagen?
Ich merke schon, ihr seid auf Zack, ihr habt überall gut reingeschnuppert und aufgepasst. Genau, wir haben uns was wichtig, bevor wir überhaupt anfangen mit diesem Recyclingdorf. Die Locals, klar, verstehen überhaupt nicht, was bedeutet überhaupt Recycling, wenn sie nicht mal verstehen, was ist überhaupt Waste Management. Deshalb, bevor wir angefangen haben mit dem Recyclingdorf, haben wir erstmal ein Komposthaus gebaut für organische Abfälle und eine Trashbank für anorganische Abfälle, um eben aufzuzeigen, dass Müll nicht gleich Müll ist, sondern eben sortiert werden kann und dann eben ja wiederverwendet werden kann. Nur der erste Schritt ist klar, auszusortieren, nur hast du natürlich auch viele Rohstoffe, wie zum Beispiel Windeln, die du nicht wirklich recyceln kannst. Und es ist irgendwie krass zu sehen, dass gerade mal vielleicht 30% des ganzen Müll kann recyceln werden. Und der Rest müssen wir halt auch gucken, wo es bleibt. Und deshalb, wenn wir eben über das Recyclingdorf reden, es geht jetzt in einem Recyclingdorf, auch wenn wir das größte Recyclingdorf der Welt aus 250 Tonnen an Plastikmüll bauen, es geht nicht wirklich darum zu zeigen, okay, man kann wirklich Plastikmüll in Häuser verbauen, sondern es geht darum, A, den Müll der Natur unschädlich zu machen und auf der anderen Seite die Regierungen zu pushen, nachhaltige Technologien ins Land zu bringen. Weil klar, so eine PET-Flasche hält 450 Jahre, bis sie sich zersetzt, aber eine wirklich nachhaltige Lösung, da ist es uns schon wichtig, mit vielen anderen Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um zu gucken, wie kann man wirklich diesen ganzen Müll halten, den Kampf ansagen.
Das ist ja wahrscheinlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir haben ja während unserer Zeit hier auch schon öfter drüber gequatscht, dass es gar nicht so einfach ist, hier mit der Politik natürlich auch zusammenzuarbeiten. Ich meine, ihr seid jetzt 4 junge Gründer aus Deutschland, die in Deutschland auch eine NGO gegründet haben. Aber hier in Indonesien kann man ja zum Beispiel nicht einfach Land kaufen und darauf was bauen auch. Also wie habt ihr da zum Beispiel das Ganze, die Problematik gelöst?
Also ich denke mal, wir sind noch eine relativ junge Truppe, Alter zwischen 20 und 30. Und ich denke mal, wenn man eben an die junge Generation rantritt, klar, das Mindset eines Menschen zu verändern, ist schwierig. Aber ich denke mal, Fridays for Future oder andere Bewegungen haben gezeigt, was die junge Generation bewegen kann. Mhm. Und deshalb ist es uns einfach auch wichtig, hier an junge Menschen heranzutreten, um gemeinsam die Regierung zu pushen, einer lebenswerten, nachhaltigen Zukunft entgegenzustreben. Klar, du hast gesagt, es ist, wenn man als Deutscher jetzt nach Indonesien kommt, ist es auf keinen Fall irgendwie einfach. Uns ist auch wichtig, nicht irgendwie die Regierung oder die Menschen hier zu verurteilen, dass wir in dieser aktuellen Situation stecken, was Vermüllung oder Artensterben anbelangt. Nur ist es uns, es ist viel wichtiger, den Menschen aufzuzeigen und sie zu inspirieren, wie kann man es anders machen.
Ja.
Nicht irgendwie sich besser darzustellen zu wollen, sondern eher aufzuzeigen, hey, wir als junge Generation, wir leben ja noch länger auf diesem Planeten. Und
lass uns gemeinsam was verändern.
Richtig, ja.
Wir haben ja zum Beispiel auch schon oft drüber gesprochen, dass es ja nicht nur, es ist jetzt nicht deren Schuld, denn man muss natürlich auch dazu sagen, viele wissen das vielleicht noch nicht, auch wir Deutschland sind Exportweltmeister, was das Thema Plastikmüll angeht. Auch wir exportieren unseren Müll genauso nach Indonesien. Und auch wenn man jetzt denkt, okay, wir haben zwar eine Müllabfuhr, die es abholt, aber dann ist der Müll halt erstmal aus den Augen, aus den Sinn und landet dann vielleicht halt in irgendeinem anderen Land, die nicht mal ein funktionierendes Waste-Management-System haben. Und wir sind jetzt auch schon viel gereist und uns ist das Thema Müll, vor allem in Asien, halt extrem aufgefallen. Überall wird der Müll entweder verbrannt, er landet im Fluss oder er wird irgendwie vergraben, weil man halt nicht weiß, wohin damit. Und deshalb finden wir es auch immer ganz schlimm, wenn man dafür die Locals irgendwie verurteilt oder mit den Fingern auf die Locals zeigt, weil ich glaube, oft können wir uns gar nicht vorstellen, was die vielleicht für andere Probleme haben oder ja.
Genau. Nicht nur oft, sondern ganz sicher können wir uns nicht so vorstellen, was die eigentlich für Probleme haben. Aber wie haben dann die Einheimischen konkret darauf reagiert, als ihr dann quasi mit eurer NGO hierher gekommen seid und dann auch begonnen habt, mit dem ganzen Waste Management einzuführen, also mit der Müllabfuhr und so? War das eher so, oh cool, dass es jetzt sowas hier gibt? Oder haben die Leute das vielleicht auch gar nicht verstanden, warum man das machen soll? Waren sie vielleicht sogar sauer, dass sie jetzt plötzlich Müll trennen sollen oder so?
Also dieses Eco-Brick-Pfandsystem wurde auf jeden Fall sehr gut angenommen von der Bevölkerung, weil Müll ist ja super, super viel da und PET-Flaschen gibt es auch wie Sand am Meer. Und deshalb, wenn man irgendwie super einfach, ohne irgendwie viel drüber nachdenken zu müssen, einfach seinen Müll in PET-Flaschen reinstopft und dafür noch bezahlt wird, klar ist der Anreiz auf jeden Fall gegeben. Uns ist aber halt vor allem wichtig, dass man an die junge Generation rantritt. Das heißt, wir sind viel in Schulen reingegangen, haben die Kinder aufgeklärt über aktuelle Weltthematiken, sei es Vermüllung unseres Planeten, sei es Artensterben, sei es globale Erwärmung. Also Sachen wie Fridays for Future haben die Kinder hier noch nie gehört. Mhm. Deshalb, man muss in diesen Kindern erstmal ein gewisses Bewusstsein schaffen. Und wenn man den Kindern, wenn die Kinder mit einem gewissen Bewusstsein heranwachsen, das ihren Eltern näher bringen, sozusagen, dass die Eltern dann Eco-Bricks stopfen, dann sind beide Seiten motiviert und die Eltern tragen dazu bei, dass die junge Generation eine bessere Zukunft hat. Mhm. Aber klar, das Mindset eines Menschen zu verändern, ich glaube, das ist die größte Challenge unserer heutigen Zeit.
Ja, ja.
Aber werden die bei Eco-Bricks, die werden ja jetzt gar nicht mehr so in Großvolumen hergestellt wie noch vor 2-3 Jahren. Werden die Leute jetzt immer noch bezahlt, wenn sie ihren Müll quasi an die Trashbank liefern oder Organic Waste sortieren, also Biomüll?
Also die bekommen von der Trashbank für sauberen Plastik, werden sie je nachdem, was es für eine Sorte von Plastik ist, dafür bezahlt. In Bali gibt es zum Beispiel dafür auch schon eine App dafür, wo du genau siehst, okay, wie viel Geld bekommst du für pro Kilo von dem und dem Material. Und so, sowas wollen wir auch hier einführen, dass die Menschen wirklich sehen, okay, der ganze Müll, der da jetzt hier auf dem Landfill liegt, ist eigentlich pures Geld. Mhm. Und es muss eigentlich nur sortiert werden. Und das ist halt auch später der Sinn einer Trashbank, dass die Menschen verstehen, okay, Müll ist nicht Müll. Müll kann sortiert werden. Und wir bekommen immer mehr Technologien. Wir haben jetzt hatten Internship hier mit Studenten von der Business School aus Paris. Die haben uns zum Beispiel eine Technologie besorgt, die aus Hartplastik Stühle, Tische, Regale machen kann. Und das ist halt eine Möglichkeit, dass die Trashbank auch Einnahmen akquiriert, um dann wieder die Menschen zu bezahlen, die ihren Müll oder halt ihren aussortierten Müll an die Trashbank liefern.
Aber das Ganze quasi kostenlos zu machen oder gar dafür zu zahlen, wie wir in Deutschland zahlen müssen oder so, das ist quasi noch meilenweit entfernt, oder? So ehrlich muss man sein.
Definitiv. Okay.
Aber immerhin gibt es hier ja schon eine Müllabfuhr, was in ganz vielen anderen Regionen in Indonesien ja nicht der Fall ist. Also ich finde, da habt ihr eh schon wahnsinnig was in die positive Richtung bewegt auch. Das Ganze ist ja bei euch so organisiert, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass das ja nicht alles jetzt zu Project Wings gehört, sondern dass das teilweise ja auch eigene indonesische Firmen sind, die versuchen natürlich längerfristig sich dann irgendwann selber zu haushalten und sich selbst zu tragen. Also die Trashbank, das Waste Management, sprich die Müllabfuhr und so weiter. Richtig?
Genau.
Ja.
Das war uns auch wichtig, dass wir, man lernt das ja in den Entwicklungszusammenarbeiten, dass man Projekte kreiert, die in der Zukunft selbst tragen sein sollen, Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben Project Wings in Deutschland und Project Wings in Indonesien. Bevor wir aber dieses Recyclingdorf, also Project Wings Indonesien, wird sich in der Zukunft hauptsächlich aufs Recyclingdorf fokussieren. Und Sumatra Trashbank bzw. das Komposthaus hat das Ziel, in der Zukunft selbst tragen zu laufen. Mhm. Das heißt, wir, hat ja auch im Namen Project Wings, wir verleihen kleineren Organisationen Flügel, dass sie in der Zukunft selbst tragen werden, aber dienen natürlich dazu, dass es unser Ziel ist, es ein ganzheitliches System zu kreieren, was sowohl humanitäre Hilfe als auch Naturschutz und Tierschutz mit integriert. Das heißt, ein ganzheitliches System zu kreieren mit dem Fokus auf Zero Waste, Zero Palmöl und Ökotourismus.
Jetzt hast du eigentlich schon ganz schön meine nächste Frage beantwortet, und zwar, was eigentlich euer Ziel bzw. eure Vision ist. Das war jetzt schon schön in einem Satz zusammengefasst. Aber wie du ja schon sagst, ihr habt noch viel, viel mehr Säulen. Es geht euch ja nicht nur mittlerweile ums Recycling und ums Waste Management, sondern auch noch um Naturschutz und auch um Tierschutz. Magst du vielleicht noch ganz kurz was zu den anderen Säulen sagen, was ihr da schon alles macht?
Genau, du hast ja vorhin ganz gut gesagt, wir befinden uns aktuell in der Bufferzone. Genau, die Bufferzone ist der Bereich zwischen Nationalpark und Palmölindustrie. Und dieser Bereich haben wir als Ziel gesetzt, eine konfliktfreie Zone zu kreieren. Das heißt, wir haben unseren Fokus auf der einen Seite auf Zero Waste, also dass hier kein Müll mehr in der Natur rumliegt, als auch Zero Palmöl, um einfach aufzuzeigen, Sumatra hat die zweitgrößte Artenvielfalt der Welt neben dem Amazonas, dass es eben auch möglich ist, von der Artenvielfalt zu profitieren, als sie zu zerstören. Wir haben Tigerkonflikte, wir haben Elefantenkonflikte, wir haben Orang-Utan-Konflikte. Ist aber auch verständlich, weil wenn man den Tieren immer mehr Lebensraum wegnimmt, wo sollen sie denn hin?
Ja.
Auf der anderen Seite kann man natürlich die Farmer auch nicht verurteilen, weil sie müssen auch sich ernähren, sie müssen ihre Kinder in die Schule schicken. Und wenn es keine alternative Einkommensquelle abseits von Palmöl gibt, dann ist es verständlich, dass sie die Wälder roden, um auf Palmöl umzusteigen.
Mhm.
Deshalb haben wir uns das Ziel gesetzt, eben die Einheimischen zu motivieren, von Monokultur auf Permakultur umzusteigen, um eben aufzuzeigen, hey, wie können wir als junge Generation in Harmonie mit der Natur leben? Ökosystem statt Ego-System.
Sehr, sehr cool. Also das ist auf jeden Fall eine große Vision, aber es ist natürlich auch verständlich, dass es nicht von heute auf morgen funktioniert. Wenn man so quer über die Insel fährt, dann sieht man oft links und rechts stundenlang nur Palmölplantagen. Wir sind auch mal mit der Drohne geflogen, da waren wirklich Palmölplantagen, soweit das Auge reicht. Aber die haben halt einfach auch eine Laufzeit und meistens wächst so eine Ölpalme ja, ich glaube, um die 30 Jahre, bis sie dann eigentlich nicht mehr ertragsreif ist. Also ich denke, viele wollen das halt erstmal noch ausschöpfen und dann überlegen sie sich beim nächsten Zyklus, was sie eben erneut pflanzen. Und genau da wollt ihr auch ansetzen, dass wenn was Neues pflanzt wird, dass eben nicht wieder Palmöl gepflanzt wird, sondern eben alles andere außer eine Monokultur. Du hast auch mal gesagt, vielleicht ändert sich da auch was gesetzlich oder also ist da irgendwie Hoffnung in Sicht, dass auch die indonesische Regierung da vielleicht mehr Zugzwang dahinter setzt?
Also laut Gesetz heißt es, dass bis 2030 kein Palmöl mehr in der Bufferzone wächst, weil es eben wichtig ist, den Tieren eine Auslaufzone zu bieten. Es ist schwierig, da natürlich die Kontrolle dahinter zu haben. Deshalb vernetzen wir uns aktuell entlang des Nationalparks mit den lokalen Communities, die sich bewusst sind, was die Folgen von Palmöl sind. Das heißt, auf der einen Seite der Human-Animal-Konflikt, auf der anderen Seite Erosionen, kriegt man schon als junge Generation hier stark mit. Deshalb ist es den jungen Menschen wichtig, ihren Familien zu überzeugen, von Palmöl dann eben auf Permakultur umzusteigen. Klar musst du erstmal einen Beispielgarten schaffen, um zu zeigen, okay, man kann auch durch Kaffee, Kakao, braunen Zucker, Butterfly Pea Tea, Bambus und Co. Die Artenvielfalt ist groß, aber aufzuzeigen, wie man eben dadurch profitieren kann und das Ganze noch an den Tourismus anzuknüpfen, ist eine Möglichkeit, um eine konfliktfreie Bufferzone zu schaffen und vor allem diesen Communities eine Stimme zu schenken, weil die setzen sich für eine nachhaltige Zukunft ein, was super, super stark ist. Und ich denke mal, 5 Communities sind aktuell in dieser Kampagne mit drin. Wenn sich das erstmal rumspricht, vielleicht schaffen wir es ja in 50 Jahren, dass es kein Palmöl in der Bufferzone mehr gibt.
Genau, also ich möchte es auch noch mehr erwähnen. Also Project Wings will jetzt nicht, dass ganz Sumatra palmölfrei ist. Ich glaube, das wäre ein Kampf gegen Windmühlen, sondern es geht euch vor allem um die Pufferzone erstmal.
Richtig, genau. Wichtig vielleicht über Palmöl noch zu wissen, Palmöl kommt ursprünglich nicht aus Indonesien, sondern aus Westafrika. Also es ist nicht meine einheimische Pflanze. Führt auch noch dazu, Palmöl. Bäume sind nicht wirklich Bäume, weil Bäume speichern Wasser. Palmöl zieht am Tag zwischen 20 und 30 Liter Wasser pro Baum aus dem Boden, was eben zu starken Erosionen führt und es wächst nichts anderes mehr in dieser Monokultur außer Palmöl.
Man sieht es ja auch auf dem Boden wächst eigentlich gar nichts anderes mehr, weil wahrscheinlich alles halt auch gespritzt wird und dadurch wächst keine andere Pflanze mehr, was sehr, sehr schade ist.
Okay, jetzt mal angenommen, die Pufferzone wäre tatsächlich irgendwann mal palmölfrei. Es gäbe keine Mensch-Tier-Konflikte mehr und ihr hättet ein voll funktionierendes Waste-Management-System in Bukit Lawang. Wäre das so quasi euer Musterziel, das in euren Statuten steht oder habt ihr noch viel mehr vor? Was ist so euer Ziel mit Project Wings?
Also wir pflegen ja das Motto Find a way, not an excuse. Das heißt also, für uns gibt es keine Ausreden, wir kämpfen gegen jede Challenge, die uns in den Weg gelegt wird. Klar, auf der einen Seite wollen wir erstmal natürlich das Recyclingdorf fertigstellen mit 250 Tonnen verbauten Plastikmüll. Aber dann ist es uns natürlich wichtig, einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben jetzt stehen zum Beispiel im Gespräch mit der Fraunhofer-Umsicht. Die haben schon Waste-Management-Systeme in Kuwait, Ghana und Tunesien etabliert und hätten eben auch das Interesse, nach Indonesien zu kommen, weil das eine Möglichkeit wäre, um dann zum Beispiel aus Müll Strom herzustellen. Das ist klar, für uns als kleine Organisation, die es jetzt seit 5 Jahren gibt, noch auf jeden Fall eine größere Herausforderung. Ich denke mal, eins meiner größten Idole ist Martin Luther King Jr., der hat mal gesagt, die Menschen, die den Frieden lieben, müssen lernen, sich effizienter zu organisieren, wie die, die den Krieg lieben. Ich denke mal, genau darum geht es eigentlich, dass man networkt, dass man die Menschen zusammenbringt, die eigentlich dieselben Ziele verfolgen. Und klar, jetzt im Bereich Waste Management so eine Müllverbrennungsanlage hier rüber zu bringen. Ich komme eigentlich aus dem Fundraising oder bin gelernter Kinderpfleger. Ich habe mit sowas noch nie zu tun gehabt. Aber ich denke mal, die gewissen Stakeholder zusammenzuführen, die dann eben so eine Technologie hier rüberbringen, damit einfach die Regierung mehr Verantwortung übernimmt. Weil ich denke mal, warum gibt es überhaupt NGOs? Ja. Liegt das, was wir jetzt hier machen, nicht eigentlich in der Verantwortung unserer Regierungen? Das denkt man manchmal oder würde man sich wünschen. Auf der anderen Seite geht es uns natürlich darum, die Regierung eben genau dahin zu pushen, dass eben sowas umgesetzt wird, wie Regulierungen, dass kein Müll mehr verbrannt werden darf. Das heißt, jetzt nochmal auf eure Frage zurück. Wenn die Bufferzone palmölfrei ist, wenn das Recyclingdorf steht, ich denke mal, wenn man sich unsere Problematiken in der Welt anguckt, es wird auch in der Zukunft noch genug Challenges geben, die zu bewältigen sind. Und ich denke mal, wenn man seit 5 Jahren in einer NGO arbeitet, wo es nicht darum geht, hier irgendwie groß Business zu machen, sondern wirklich Veränderung zu schaffen, dann realisiert man irgendwann, dass das Lächeln eines Kindes oder einem Menschen, dem man geholfen hat, einem viel mehr zurückgibt als jede Münze auf dieser Welt.
Wow, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter bei solchen Worten. Ja, ich finde es nach wie vor sehr inspirierend und ich glaube, das war auch so für uns mit einer der lehrreichsten 2 Wochen deshalb auf der Weltreise, einfach mal selber mit anzupacken und halt auch zu sehen, dass es oft nicht so leicht ist, wie man sich es vielleicht aus Deutschland vorstellt. Man stellt sich vielleicht dann oft das so einfach vor mit, ja, da müsste man doch einfach nur eine Recyclinganlage hinbauen und dann ist alles gut. Aber dass natürlich einem auch von der Politik wieder Steine in den Weg gelegt werden und man nicht einfach so Maschinen hier importieren kann oder dass man natürlich auch erstmal das Mindset der Leute hier Stück für Stück weit ändern kann und dass man vor allem viel, viel Geduld braucht. Dafür ziehe ich immer noch den Hut vor dir, um ehrlich zu sein. Das realisiert man erst, wenn man wirklich mal hier vor Ort war. Ja. Aber was ich vorher noch fragen wollte, wie ist es eigentlich, wenn ihr, also du bist jetzt auch viel unterwegs auf Veranstaltungen und sprichst auch mit Politikern, wie reagieren die da drauf, wenn du sagst, du hast hier eine NGO gebaut und versuchst das Müllproblem zu regeln? Klopfen die dir auf die Schulter und sagen, hey, cool, dass du hier bist, mach bitte weiter so? Oder fühlen die sich eher auf den Schlips getreten und ein bisschen peinlich berührt, weil sie es selber nicht hinkriegen? Oder wie ist es?
Also ich denke mal, wenn man sich so unsere aktuelle Situation anguckt, letztes Jahr hat das Landfill in Bali gebrannt, in Medan, also hier in Sumatra auch, in Jakarta gibt es ein Landfill, das ist über 150 Hektar groß. Also ich denke mal, step by step realisiert die Regierung schon, dass ein Landfill, eine Müllhalde jetzt keine nachhaltige Lösung ist. Wenn man von der NGO kommt, sind die Gefühle immer gemischt, weil habe ich für mich auch gelernt, es gibt genug NGOs, die eigentlich mehr vom Leid unserer Welt profitieren, als wirklich nachhaltige Projekte auf die Beine stellen. Aber auf der anderen Seite, ich denke mal, wenn man eben die Regierung aus der Sicht unserer jungen Generation aufklärt, wenn man seine eigenen Emotionen damit reinspielt, weil ich persönlich habe schon Angst, was so eine den Klimawandel angeht. Ich habe ein Stück weit Angst, wenn ich mir die Vermüllung angucke, weil über 70% unserer Sauerstoff kommt nun mal von den Weltmeeren. Und wenn die Wissenschaft sagt, okay, bis 2050 wird in unseren Weltmeeren mehr Plastik wie Meerestiere leben, dann sieht es halt für unseren Sauerstoff auch ziemlich knapp aus. Und für uns als junge Generation, wenn man sich dann Gedanken über die Zukunft macht, auch ziemlich schwierig aus. Deshalb ist es mir immer wichtig, wenn ich in die Regierung zugehe, zum Beispiel habe ich sehr viel in Kontakt mit dem Vizegouverneur von Sumatra, das ist hier die zweithöchste Position, und ich rede mit ihm halt auch mehr als er ist Papa. Somit kann ich halt genau auf die Schiene eingehen, dass okay, hey, wie sieht's denn eigentlich mit deinen Söhnen aus? Wie sehr liegt die Zukunft deiner Söhne dir am Herzen, also Eden. Es ist nochmal ganz anders, auf einer persönlichen Ebene den Menschen klarzumachen, in welcher aktuellen Weltsituation wir gerade stecken. ihnen aufzuzeigen, wie könnte unsere Zukunft aussehen, wenn wir nicht handeln. Aber ihnen aufzuzeigen, sie zu inspirieren mit Aktionen, dann, das motiviert die auch selbst mit aktiv zu werden. Die haben uns Müllfahrzeuge zur Verfügung gestellt. Mhm. Im Mai kommen jetzt neue Container, die 3-mal in der Woche abgeholt werden von der Regierung, wo eben der Müll reinkommt, der nicht recycelt werden kann. Und sind jetzt eben gerade auch dabei, Regulierungen in Sachen Ökotourismus einzuführen, weil Zero Waste ist der erste Schritt Richtung Ökotourismus. Und ich denke mal, wenn man die Regierung auf seiner Seite hat,
ja,
die Communities auf seiner Seite hat und dann eben sowohl als NGO als auch mit Firmen zusammenarbeitet oder wir arbeiten mit fast 10 Universitäten zusammen, um das auch in einem fachwissenschaftlichen Rahmen zu belegen. Ich denke, wenn man so viele Menschen, die an eine Vision glauben, zusammenbringt, dann schafft es Hoffnung in der Welt. Und das wünsche ich mir für unsere nächsten Generationen.
Das hoffe ich auch sehr.
Ist das dann auch so deine Grundmotivation? Weil monetär ist es ja auf keinen Fall irgendwie, sage ich mal, erstrebenswert allzu groß. Aber ist das so deine Motivation, die du so rausziehst, dass du eben verschiedene Leute zusammenbringst und so den großen Traum und Wunsch auch hast, dass es eben Stück für Stück besser wird?
Man muss nämlich auch dazu sagen, ich finde, das darf man auch ja offen und ehrlich kommunizieren, dass du zum Beispiel von 500 Euro im Monat ja lebst und auch die anderen Mitglieder oder Gründer von Project Wings nur 500 Euro bekommen. Also das ist jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht von größeren Organisationen, wie man es da auch kennt, dass ihr Vollzeit davon leben könnt, sondern ihr opfert hier wirklich eure ganze Zeit und Energie. Und es eben nicht aus monetärer Sicht, sondern wirklich, weil ihr da mit vollem Herzen dahinter steht. Und ich finde, das ist ultra inspirierend einerseits. Und ja, ich glaube, da kann jeder, der zuhört, den Hut vor dir ziehen.
Oh, danke für deine Worte.
Ja. Generell ja. vor den ganzen Gründern, vor allem, also auch Marc, Leonie, ja. Erich.
Ja.
Ist schon Respekt, was die anderen in Deutschland leisten. Was wir generell, weil es uns eben um Veränderung zu geht und es darum geht, Menschen zu zeigen, dass jeder Einzelne was bewirken kann, weil das heißt immer, was kann ich von 8 Milliarden Menschen schon in der Welt bewirken? Ich denke, wenn jeder bei sich selbst anfängt und in seinem Umkreis was verändert, hat es auf jeden Fall einen Impact. Und jeder kleine positive Impact in die richtige Richtung, ja, schafft Positives, schenkt mir oder schafft mir ein Lächeln auf die Lippen. Und klar ist es hier nicht einfach. Du hast gemeint, ja, man braucht viel Geduld. Man braucht eine hohe Frustrationstoleranz.
Ja.
Aber ich denke mal, wenn man später selber mal Kinder im Leben hat, ist es schon mal ein guter Weg, das gelernt zu haben. Auf der anderen Seite ist es uns einfach gerade super wichtig, aktiv zu sein als junge Generation. Weil ich denke mal, ich persönlich, ich bin in der Natur aufgewachsen. Ich komme auch aus Bayern. Ohne Smartphone, ohne Handy. Und wenn man seine ganze Kindheit in der Jugend verbracht hat oder halt im Wald verbracht hat, dann klar liegt die Natur einem am Herzen. Ich habe selbst in Deutschland 2 Hektar Wald und 2 Weiher mit einer Obstsommwiese. Wenn ich mir aber natürlich die Wälder in Deutschland angucke, wo jetzt der Borkenkäfer alles zusammenfrisst, meine Erlen haben einen Pilz, die Buchen kommen nicht mehr ins Grundwasser. Im Vergleich zu hier im Dschungel in Sumatra, ich lebe hier in den Tropen, ich habe eine Artenvielfalt um mich herum und wenn es mir irgendwann mal reicht und ich einfach gerade überhaupt keinen Bock mehr aufs Projekt habe, ich gehe in den Dschungel, gehe zum Meditieren, gehe angeln, hol mir die Energie des Dschungels, um wieder Motivation aufzubauen, um wirklich alles zu geben, ja, dieses Stück Mutter Erde zu schützen. Und deshalb, auch wenn es noch so schwierig ist, ich denke mal, wir haben alle gelernt, wo das ein Kill you makes you stronger. Und das stimmt auch ein Stück weit. Also
dann bist du auf jeden Fall schon ein kleiner Hulk.
Oh.
Ja, jetzt muss man vor allem noch dazu sagen, dass du nicht nur Project Wings jetzt als Projekt hast, sondern du setzt dich ja persönlich auch noch für zahlreiche andere Projekte ein. Magst dazu noch ganz kurz was sagen?
Voll gerne. Ist auch ein, wenn wir es gerade von Motivation hatten, ich habe zusammen mit Freunden, wir haben insgesamt 5 Versprechen. Mein persönliches Versprechen ist an Indonesien geknüpft. Ich hatte vor 10 Jahren einen Unfall in Neuseeland, wo eine indonesische Freundin von mir ums Leben gekommen ist. Und ich habe in meiner Zeit in Indonesien einfach realisiert, okay, es macht keinen Sinn, sich die ganze Zeit Vorwürfe zu machen, was die Vergangenheit angeht, weil du kannst es ja sowieso nicht ändern. Aber hier im Jetzt, hier in Indonesien, kann ich was Positives zurückgeben. Und deshalb liegt mir das sehr, sehr am Herzen, hier in Indonesien aktiv zu werden. Aber meine Freunde, die anderen Versprechen haben, die sind halt nicht in Indonesien, sondern ein guter Freund von mir, dem sein Papa ist verstorben vor 3 Jahren. Sein Papa hat eine Schule geleitet mit 600 Kindern, die nicht die Möglichkeit haben, auf eine normale Schule zu gehen, weil sie entweder aus zu armen Verhältnissen kommen oder eine Behinderung haben.
Das ist in Ghana, oder?
In Gambia.
Ah, in Gambia,
unterhalb vom Senegal, genau, an der Westküste. Und er spielt eigentlich in Deutschland Fußball, aber hat seinem Papa eben versprochen, dass er diese Schule weiterführt, was ich große Klasse finde, seine Fußballkarriere erstmal in den Nagel zu hängen und zu sagen, hey, jedes Kind, egal wo es herkommt, egal wie es aussieht, ob es jetzt reich oder arm ist, sollte eigentlich ein Recht auf Bildung haben, um einfach eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft zu haben. Deshalb seit 3 Jahren, ich bin immer einen Monat im Jahr, bin ich auch in Gambia, um dort die Schule mit aufzubauen. Genau, aktuell fehlt noch das letzte Schulgebäude. Dafür sammeln wir gerade noch Spenden, damit das in vor der Regenzeit fertiggestellt wird. Genau, und im Juli bin ich dann auch wieder in Gambia, passend zur Mango-Saison.
Sehr cool.
Es liegt mir einfach persönlich sehr am Herzen, Menschen, die mich inspirieren, die einfach so selbstlos handeln, die geben mir so viel Kraft und Motivation, an meinem Versprechen auch einfach festzuhalten, an mich selbst zu glauben und weiterzumachen. Deshalb, ich werde das in Gambia definitiv weitermachen, weil ich einfach Menschen, ein Versprechen ist ein Versprechen und unsere 5 Versprechen werden wir definitiv wahr machen. Unsere Webseite geht dann im September online als We Are One Movement.
Mhm.
Genau, weil wir einfach sagen, hey, zusammen.
Und zu den 5 Versprechen gibt es dann auch noch ein Buch, richtig?
Ein Buch und einen Film. Also wir haben schon 4 Terabyte an Videomaterialien gesammelt seit den letzten 3 Jahren, wo wir diese Kampagne gestartet haben.
Mhm.
Genau, und dann kann man auch über uns lesen oder den Film gucken nach wahren Begebenheiten. Klar ist es, jedes dieser Versprechen, also 4 Versprechen sind an Menschen aus der Vergangenheit gerichtet. Klar ist es was Persönliches, aber ich denke mal, viele Menschen können sich in solche Lagen reinversetzen und jedes Versprechen hat eben auch eine Message dahinter, die uns am Herzen liegt. Und eben das letzte Versprechen ist nicht an eine Person aus der Vergangenheit gerichtet, sondern eben an unsere Kinder, an unsere nächste Generation, dass wir wirklich gemeinsam es nicht verpassen, eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft zu schaffen. Weil das, denke ich mal, liegt in unserer Verantwortung. Und das ist aktuell das Wichtigste, was mir persönlich am Herzen liegt.
Wow, also ich freue mich auf jeden Fall auf das Buch und auch auf den Film, wenn es erscheint.
Werden wir dann auch verlinken.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt auch denkt, wow, der Basti ist aber echt eine krass coole Persönlichkeit. Und wenn ihr auch das Projekt vielleicht toll findet und allgemein euch jetzt inspiriert fühlt, ihr könnt natürlich auch jederzeit das Projekt unterstützen, indem ihr zum Beispiel spendet, auch am Project Wings. Wir stellen den Link auch mal in die Shownotes. Oder ihr könnt natürlich auch so wie wir vorbeikommen und als Volunteers hier mithelfen.
Yeah.
Wir können es nur jedem sehr, sehr empfehlen. Es war eine sehr lehrreiche, spannende, abenteuerliche, verrückte Zeit hier, in der man sehr viel mitnimmt.
Vor allem ist von einer Woche bis ein Jahr alles möglich. Also man kann auch nur eine Woche Volunteer sein und da ein bisschen reinschnuppern.
Oder wenn ihr Urlaub macht und im Bukit-Lawang zu den Orang-Utans schauen wollt, dann guckt unbedingt mal beim Recyclingdorf vorbei. Das ist quasi direkt am Rande von Bukit-Lawang. Man kann da jederzeit auch vorbeikommen. Ihr könnt dort zum Beispiel auch eine kleine Führung machen, an einem Kochkurs teilnehmen oder euch einfach mal informieren, was sonst gerade so an dem Tag geboten ist. Genau, oder erzählt es natürlich auch gerne weiter, teilt diese Podcast-Folge, damit es gerne noch mehr Leute hören. Das freut uns, das freut den Basti und hoffentlich auch unsere nächste Generation, wenn ganz viele Leute noch mehr inspiriert werden, nur ein bisschen was zu verändern.
Genau, und ich denke mal, ab April starten wir dann auch mit unserem Bufferzonen-Tracking.
Genau.
Genau, das heißt, man kann von Community zu Community entlang der Bufferzone wandern gehen, wo man über den Human-Animal-Konflikten aufgeklärt wird, wo es uns darum geht, auch aufzuzeigen, was gibt es eigentlich so für eine tolle Artenvielfalt hier. Jede einzelne Community hat ein spezifisches Programm, sei es traditionelle Medizin oder die größte Blume der Welt. Die habt ihr auch besucht.
Ja, ja.
Genau. Und seid gespannt. Man übernachtet in Hängematten von Ticket to the Moon. Das wird auch ziemlich fett mit Moskitonetz. Damit Tom auch nicht zerstochen wird.
Nicht zerstochen worden jetzt heute.
Klar, aber man ist halt hier einfach mitten im Dschungel. Von daher, es lohnt sich aber, die Komfortzone ein bisschen zu verlassen. Und Bukit Lawang ist wirklich ein Abenteuer. Also kommt hierher und schaut
schon
euch...
Schon alleine wegen den Orang-Utans.
Ja, und schaut euch mit eigenen Augen an. Ich sage an der Stelle, wenn ich so auf die Uhr schaue, vielen, vielen lieben Dank, Basti, für das sehr inspirierende Gespräch.
Danke
deine
euch.
Deine tollen Worte und vor allem auch Taten hier. Mach bitte, bitte weiter so und behalte dir diese positive Einstellung und Energie.
Danke.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Zum Bufferzonen-Checking.
Genau.
Das wäre schon auf jeden Fall ein Abenteuer wert. Ich würde mich sehr freuen.
Ja.
Und die Communities auch.
Ja, sehr cool. So verbleiben wir und... ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Servus.